Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Also, sorry, dass ich jetzt mit dem Lied anfange. Ich werde nicht die ganze Predigt durchsingen. Wäre auch mal interessant, oder? Könnten wir auch mal machen. Okay, machen wir nächstes Mal. Wer ist nächstes Mal dran? Ah, Benjamin. Also, einen Applaus für Benjamin, der singt nächstes Mal. Ja. Super. Nee, bei mir ist es einfach so, wenn ich irgendwelche Wörter oder Themen höre, dann fallen mir immer irgendwelche Lieder ein. Und als ich gehört habe, dass ich mich heute mit dem Thema Freiheit beschäftigen soll, ist mir halt gleich dieses Lied von Marius Müller-Westernhagen eingefallen. Ich weiß auch nicht warum. Ist jetzt kein wirklich christliches Lied, ist ein politisches Lied. Aber vielleicht wollte Gott einfach, dass ich mir diese Frage stelle. Ist es so? Ist Freiheit das Einzige, was zählt? Was würdet ihr sagen? Wer würde sagen ja? Geht keine Hand hoch. Wer wird sagen nein? Wer wird sagen jein? Ich neige so Richtung jein, weil natürlich ist Freiheit nicht alles, was zählt. Ja? Sonst könnten wir hier den Laden dicht machen. Ja? Also wenn es nur um Freiheit gehen würde, bräuchten wir keine Kirche mehr. Aber es ist was Wichtiges, oder? Ich glaube, da sind wir uns einig. Irgendwie ohne Freiheit ist alles irgendwie ziemlich schwierig, sei es politisch, aber auch in unserem Glauben. Und darum soll es ja heute gehen. Ich spreche ja heute nicht über Politik, sondern über den Glauben. Und das Thema Freiheit ist irgendwie ein ziemlich weites Feld. Da könnte man, glaube ich, ganz viel drüber sagen. Ich habe neue Batterien. Wie viele Stunden halten die aus? Nein, ich werde das Thema nicht allumfassend heute bringen, sondern wir wollen uns natürlich heute wieder auf den Kolosserbrief konzentrieren. Aber ein Beispiel habe ich euch mal mitgebracht zum Thema in Freiheit wachsen. Kannst du gerade mal die Präsentation? Genau, das nächste Bild. Das ist nämlich die Frage, in Freiheit wachsen. Schaut euch das mal an, diese Katze. Kann die in Freiheit wachsen? Da hat jemand die schlaue Idee gehabt, die in so einen richtig engen Käfig einzusperren. Wahrscheinlich, um sie zu beschützen, oder? Damit ihr nichts passiert, weil sie ist also wirklich süß, die Katze. Die will mal streicheln und die will mal eigentlich wirklich beschützen und behüten. Ich hoffe, es wurde nur für dieses Foto gemacht. Die muss wahrscheinlich nicht darin aufwachsen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass die, wenn die immer da drin leben würde, nicht wirklich gut und richtig wachsen könnte. Auch wenn man das mit Liebe macht, ja, so jemand so einzustülpen, so mit dem Herz oben drauf. Ah, ich will dich ja nur beschützen und behüten. Aber so ganz ohne Freiheit ist es, glaube ich, schwierig zu wachsen. Und so geht es auch irgendwie uns, glaube ich. Lasst uns jetzt also mal schauen, im Kolosserbrief weitergehen. Wir hatten ja schon zwei Predigten dazu, was die Kolosser für ein Thema mit dem Thema Freiheit zu tun hatten, was Paulus da aufgefallen ist und natürlich auch schauen, was können wir daraus für unser Leben mitnehmen, denn wir sind ja keine Kolosser. Wir gehen gleich in den Bibeltext rein, nochmal ganz kurz zur Einordnung. Wir hatten das ja die letzten beiden Wochen schon. Paulus hat diesen Brief geschrieben und er kannte die Kolosser nicht. Er war nicht vor Ort, er konnte gerade gar nicht dort sein, ja. Aber er hatte durch Hörensagen einfach einiges über die gehört. Und das hat ihn so tief berührt, dass er unbedingt was tun wollte. Er wollte die aus der Ferne unterstützen, einerseits durch Gebet, das hat er geschrieben, er betet ganz arg für sie. Er hatte gerade viel Zeit, er war, glaube ich, gerade in Gefangenschaft, gell, haben wir gehört. Von daher hatte er viel Zeit, für sie zu beten. Und aber auch sie zu unterstützen durch diesen Brief, den er ihnen geschrieben hat. Weil da einfach Dinge drin waren, die wollte er ihnen mitteilen, die hat Gott ihm aufs Herz gelegt. Und da wollen wir jetzt mal reingehen. Wir sind dann in Kolosser 2, der Vers 6. Insgesamt geht es von 6 bis 23. Wir werden uns da jetzt so ein bisschen durchhangeln durch den Text. Immer ein paar Verse und dann werde ich ein paar Dinge dazu sagen. Also, was gibt er den Kolossern mit ab Vers 6? Stehe ich ein bisschen davor, ich gehe ein bisschen rüber. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Und nur bis dahin. Wie startet er? Der Paulus startet mit der Aufforderung, Jesus als Herrn anzunehmen. Das ist das eine. Aber auch, er geht weiter. Und in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Also es geht nicht nur darum, einfach zu sagen, oh ja, ich glaube an Gott. Ja, und ich glaube auch, dass Jesus der Sohn war. Okay, alles gut. Sondern Paulus sagt, ich möchte mehr. Gott möchte mehr von euch. Er möchte, dass ihr aktiv Gemeinschaft mit Jesus habt und damit auch mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Vater und natürlich auch mit dem Heiligen Geist, sich Zeit für ihn zu nehmen. Interessant, diese Woche, da war die Mama von Santiago war bei uns ein paar Tage und da sind wir irgendwann in die Diskussion gekommen, reicht es eigentlich aus, einfach zu glauben, gell? Ist man da auch gerettet oder muss es eigentlich mehr sein? Muss man eine lebendige Beziehung tatsächlich haben oder wie ist es, gell? Also haben wir uns ein bisschen überlegt, wie gnädig ist eigentlich unser Gott? Reicht es aus, dass man sagt, boah, ich weiß, dass es einen Gott gibt und ist man damit gerettet? Reicht es nicht aus? Spannend, ja? Wenn man das mal auch in der Bibel weiterliest. Aber das ist heute nicht unser Thema. Können wir ein anderes Mal machen. Und dann betont Paulus noch diesen Aspekt. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Und da wird jetzt ein bisschen klar, was Paulus da eigentlich im Hintergrund hat, warum er diesen Brief auch mitgeschrieben hat. Weil er nämlich gehört hat, dass bestimmte Gruppen ihr Lehren in diese junge Gemeinde hineintragen wollte. Die versuchten, diese noch jungen Christen mit so philosophischen Fragen und gesetzlichen Forderungen vom Zentrum, also von Jesus, wegzubringen. Und deshalb schreibt Paulus weiter im Vers 8, weiterklicken, passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Also er warnt sie eindringlich, lasst euch nicht von dem verführen, was diese Menschen sagen, diese ganze Philosophie und diese Fragen dahinter. Das haben sich ein paar, ja, zugegeben, schlaue Menschen überlegt, aber vieles von dem kommt eben nicht von Gott, sondern von dunklen Mächten. Und was haben die so gesagt? Die Irrlehrer haben ganz besonders gesagt, diesen einen Satz, ja, Jesus, okay, aber Jesus allein, das reicht nicht. Ihr braucht noch mehr, ihr müsst euch mehr Gedanken machen, ihr müsst das machen und ihr müsst das machen. Wir werden gleich noch im Detail sehen, was sie noch alles gefordert haben. Doch Paulus hält ihnen im Vers 9 entgegen, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges Leben aufgegeben. Nun seid auch ihr Beschnittene. Ich werde gleich noch darauf eingehen, was das zu sagen hat mit dem Beschnittenen. Nicht durch eine äußerliche Beschneidung, wie Menschen sie vornehmen, sondern durch die Beschneidung, wie ihr sie durch Christus erfahren habt. Damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat. Durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Ebenso seid auch ihr mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferstehen ließ. Früher wart ihr gewissermaßen unbeschnitten, denn ihr habt euch von eurer sündigen Natur bestimmen lassen und wart durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Boah, da steckt ganz schön viel drin. Wenn wir uns mal ein bisschen aufdröseln. Zuerst will ich nochmal auf das Thema Beschneidung eingehen. Das war ja tatsächlich zu der damaligen Zeit ein ziemlich heißes Eisen. Da wurde nämlich hin und her diskutiert, vor allen Dingen natürlich die messianischen Christen, also die vorher Juden waren und jetzt dann Christen geworden sind. Die haben natürlich gesagt, ja gut, aber wir sind ja beschnitten und wenn jetzt jemand da Christ wird, dann muss der ja auch beschnitten werden. Und das war ein riesen Diskussionsthema. Muss das jetzt oder muss das jetzt nicht? Lass uns doch mal kurz schauen, was bedeutet eigentlich diese Beschneidung? Also man hat ja Kinder, also Babys quasi, am achten Tag nach der Geburt hat man die Vorhaut entfernt und das war die Beschneidung. Warum hat man das gemacht? Das war für das Volk Israel sozusagen das identitätsstiftende Zeichen dafür, dass sie Gottes auserwähltes Volk waren. Also wer beschnitten ist, der kann einfach sagen, ich bin im Club, ich gehöre mit dazu, ich bin einer vom auserwählten Volk. Das ist ja nichts Schlechtes, denn wie soll ich sagen, das hat ja Gott selber den Juden als Zeichen mit auf den Weg gegeben im Alten Testament. Gott hat Mose damit beauftragt, das zu tun, In 1. Mose 17 ist es nachzulesen. Und genau deshalb machen fromme Juden das ja bis zum heutigen Tag immer noch als Ritual. Jetzt sagt aber Paulus, erinnert die Gemeinde daran, dass Jesus und nicht die Beschneidung uns Christen die Identität gibt. Also für Christen hat eine Beschneidung keine Bedeutung, sondern unsere Identität ist Jesus. Dass wir mit ihm begraben und auferstanden sind, wie er es ausdrückt. Dass Jesus uns unsere Schuld vergeben hat und wir deshalb leben dürfen. Und zwar, das passt zu unserem Thema, frei leben dürfen. Ich weiß nicht, ob jedem dieses Bild vom Schuldschein überhaupt noch ein Begriff ist. Jetzt gerade mal so in die jugendliche Richtung gedacht oder sowas. Ja. Heutzutage gibt es ja selbst bei Monopoly, wird ja alles digital gemacht mit Kreditkarte und so. Da gibt es das wahrscheinlich gar nicht mehr. Oder Spiel des Lebens oder sowas. Ich will euch jetzt einfach nochmal kurz erklären, was es damit auf sich hat. Jetzt sagen wir mal, jemand ist ein bisschen klamm und braucht ein bisschen Geld und sagt, oh, ich bräuchte ein bisschen Geld. Ja. Ich gucke jetzt mal so Richtung Jugend, oder? Braucht man immer Geld? Hey, ich bin heute großzügig, ich leihe euch heute jeweils 5 Euro, okay? Können wir das machen? Einmal 5 Euro. Könnt ihr euch was Schönes damit kaufen? Naja, in Zeiten von Inflation nicht mehr allzu viel. So, weil ich ja aber jetzt nicht so ein guter Mensch bin, wie ich gerade eben getan habe, Geld will ich natürlich zurückhaben. Deshalb kriege ich von euch einen Schuldschein, den ihr mir unterschreibt, wo dann eben draufsteht, wir schulden Christian 5 Euro. Ein paar Zinsen könnte man auch noch nehmen, oder? So 5% Zinsen noch drauf, ha? Ja? Ja, jetzt habt ihr schon unterschrieben, tut mir leid. Ha. Gut, so läuft es jetzt mit der Schuld, ne? Was haben wir jetzt? Jetzt haben die ihr Geld und sind ein bisschen glücklich, müssen es mir aber zurückzahlen und ich bin noch glücklicher, denn ich habe jetzt von jedem einen Schuldschein. Ich habe euch jetzt in der Hand hier. Ich kann jetzt jeden Sonntag zu euch kommen und sagen, hey, du schuldest mir noch 5 Euro plus Zinsen. Also ihr steht jetzt quasi in meiner Schuld. Wie fühlt sich das an? Ja, aber 5 Euro geht es vielleicht noch, ne? Wenn es jetzt ein Tausender gewesen wäre. Aber das ist das Prinzip von diesem Schuldschein. Ich kann mich jetzt jederzeit darauf berufen, kann bei euch vorbeikommen und sagen, hey, ich hätte jetzt gern mein Geld wieder, wenn wir das nicht geregelt haben, wann ich es wieder kriege. Jetzt kommt aber Jesus und geht zu dem, der den Kredit vergeben hat, also in dem Fall zu mir, und sagt, ist okay, ich gebe dir das Geld, du gibst mir die Schuldscheine, und die Leute sind von ihrer Schuld erlöst. Wie fühlt sich das an? Ihr müsst mir nichts zurückzahlen. Jesus hat es für euch bezahlt und, wie steht es im Text, ans Kreuz genagelt. Zack. Naja, ist schon wieder vergeben. So schaut's aus, so funktioniert es. Das ist das, was Jesus uns oder was Paulus uns damit sagen will. Jesus hat unsere ganze Schuld, nicht nur 5 Euro, unsere ganze Schuld, wo uns der Teufel auch vielleicht immer wieder darauf hinweist, oh, du bist da schuldig geworden, du bist da schuldig geworden, du hast dir hier 5 Euro geliehen, ha, du gehörst mir, ja. Diese ganze Schuld hat Jesus für uns weggenommen. Und das ist ein riesiger Teil von der Freiheit, die wir durch Jesus gewonnen haben, dass wir frei von Schuld sind. Und das ist, glaube ich, schon mal ein Ding, wo man schon mal ausatmen können, sagen können, wow, hey, super, oder? Da kann man sich doch schon mal richtig befreit fühlen. So, jetzt gehen wir mal weiter, was konkret noch diese Leute von den Kolossern alles so gefordert haben. Vers 16 geht es weiter. Darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage, über den Neumondtag, über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Das alles sind nur schwache Abbilder, ein Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. Lasst eure Rettung deshalb von niemandem in Frage stellen. Schon gar nicht von solchen Leuten, die sich in falsch verstandener Demut gefallen, Engel zu verehren und sich dabei stolz auf ihre Visionen berufen. Dieses eine, da finde ich so toll, dieses mit dem falsch verstandener Demut. Da gibt es also Leute, die haben so getan, als wären sie demütig und haben das aber jedem erzählt, wie demütig sie sind. Ja, irgendwie so ein Widerspruch für sich. Hast du schon gesehen, wie demütig ich bin? Ne? Ich stelle mich heute nicht in den Mittelpunkt. So demütig bin ich heute. Ja? Und das haben sie jedem quasi aufs Brot geschmiert, um zu zeigen, ja, ich bin's. Also Demut aus völlig falscher Motivation und im Endeffekt ist es ja dann auch keine Demut mehr. Paulus schreibt weiter, diese Menschen haben nicht den geringsten Grund, sich derart aufzuspielen. Sie drehen sich ja nur noch um sich selbst und halten sich nicht mehr an Christus, der doch das Haupt der Gemeinde ist. Denn nur von ihm her kann die Gemeinde als sein Leib zusammengehalten werden und gestützt durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wachsen, wie Gott es will. So wachsen, wie Gott es will. Denk nochmal an diese Katze da vorne in diesem Käfig. Kann die so wachsen, wie Gott es will? Nee, ne? Die wird irgendwie, also die kann eben nicht ihre Gelenke und Bänder irgendwann richtig entwickeln. So, jetzt kommen wir zu unserem letzten Schriftteil noch. Wenn ihr nun mit Christus gestorben seid, dann seid ihr auch von den Mächten und Zwängen dieser Welt befreit. Weshalb unterwerft ihr euch dann von neuem ihren Forderungen und lebt so, als wäre diese Welt für euch maßgebend? Weshalb lasst ihr euch vorschreiben, du darfst dieses nicht anfassen, jenes nicht essen und musst dich von ganz bestimmten Dingen fernhalten? Sie alle sind doch dazu da, dass man sie für sich nutzt und verzehrt. Warum also lasst ihr euch noch Vorschriften von Menschen machen? Möglich, dass manche, die danach leben, den Anschein von Weisheit erwecken. Schließlich glänzen sie mit ihrer selbsterdachten Frömmigkeit, geben sich dabei auch noch bescheiden und schonen bei asketischen Übungen ihren Körper nicht. Doch das alles bringt uns Gott nicht näher, sondern es dient ausschließlich menschlichem Ehrgeiz und menschlicher Eitelkeit. Jetzt haben wir also auf dem Tisch, was diese Gruppen da von den Kolossern für alles gefordert haben. Das ist so eine Mischung aus jüdischen und auch heidnischen Bräuchen, die sie da einfach so zusammengemischt haben, die sie denen auferlegen wollten, an was sie sich alles halten müssen. Also zum Beispiel die Feiertage, die Sabbatruhe oder die ganzen strengen Speisegebote. Klar, das kennen wir aus dem Alten Testament, das kommt aus dem Judentum. Aber damit das nicht genug ist, haben sie noch heidnische Dinge mit rein. Sowas wie enthaltsam leben oder zum Beispiel Engel anzubeten. Ja? Was ja also auch in der Bibel steht, dass wir das natürlich nicht tun sollen, Engel anzubeten. Das sind alles Sachen, die aus dem Heidnischen kommen. Ein Wort vielleicht ja, zu den Sachen aus dem Judentum, zu Feiertagen und Sabbatruhe zum Beispiel. Ja? Die wurden dem Volk Israel ja ähnlich wie die Beschneidung von Gott so vorgegeben. Also kann man jetzt nicht sagen, boah, das ist ja schlecht, so ein Sabbat. Die haben durchaus ihre Berechtigung, sind jetzt, sagen wir mal, auch für uns jetzt nicht sozusagen verboten, sozusagen, du darfst jetzt keinen Sabbat machen oder sowas. Ja? Nur dürfen sie halt nicht zu so einem Zwang werden. Dass man sagt, ich muss jetzt aber, dass man eben ganz gesetzlich wird. Und sie dürfen eben nicht zu so einem starren Ritus einfach werden. Ja, ich mache das jetzt einfach irgendwie mal, das arbeite ich jetzt so ab, weil es halt so dazugehört. Und im Endeffekt könnten sie dann ja zur Last für uns werden, weil wir müssen. Ich muss jetzt aber, heute ist doch Sonntag, da darf ich aber nicht und ich muss. Und ich muss die Sabbatruhe halten und ich muss und ich muss und ich muss. Ihr merkt irgendwie, fühlt sich irgendwie nicht mehr nach Freiheit an. Und es kann tatsächlich zur Last werden, wenn man das nur noch abarbeitet. Und vor allen Dingen ist eben die Gefahr, dass man dann irgendwann Christus völlig aus den Augen verliert, weil man nur noch an seine Regeln denkt. Und wenn man dann noch mit den Essensregeln anfangen würde, was man alles nicht essen darf und die Zubereitung von dem und das und wie oft muss ich beten und hier und da, das ist wirklich eben die Gefahr, dass man vor lauter, ich sage jetzt mal, Religiosität plötzlich tatsächlich den Glauben verliert oder das Wesentliche des Glaubens völlig aus den Augen verliert. Wir müssen immer dran denken, Gott geht es nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten, sondern Gott geht es um unsere Herzenseinstellung. Warum wir etwas machen und wenn wir den Sabbat machen, weil wir das einfach machen wollen, weil wir Zeit mit Gott verbringen wollen und sagen, ich will jetzt endlich mal das alles abschalten und wirklich weg, dann ist das was Tolles, dann ist das super. Aber wenn wir es einfach nur machen, weil es halt so ein Ritual ist und wir müssen das jetzt machen und wir müssen das abarbeiten, ich glaube, ihr versteht, das ist irgendwie nicht das, was unser Gott uns in unserer Freiheit geben möchte. Was will ich damit jetzt sagen? Sind jetzt alle Regeln und Gebote aus dem Alten Testament schlecht? Wir sollten sie auf keinen Fall einhalten? Nein. Ich denke auch an die 10 Gebote. Ja? Also ich meine, die 10 Gebote gelten ja immer noch weiterhin. Also Jesus hat ja auch das nochmal präzisiert. Und oftmals ist es aber so, dass wir mit zunehmender Reife im Glauben so uns weiterentwickeln und plötzlich so Sachen erkennen wie, hey, ich habe da im Alten Testament das gesehen, ich glaube, das wäre jetzt bei mir dran, so, das wäre jetzt gut. Ja? Gibt ja gerade so eine, gerade in Sachen Sabbat, so ein bisschen so eine Bewegung, auch so in Freikirchen, dass viele sagen, hey, ich mache jetzt den Sabbat und ich nehme mir da frei und ich mache mein Smartphone aus und so weiter und nehme mir Zeit dafür. Also ist tatsächlich so, dass sowas richtig gut sein kann, wenn wir uns, sagen wir mal, wenn wir das freiwillig machen, wenn wir selber für uns erkennen oder Gott uns das vielleicht aufs Herz legt und sagt, hey, das ist jetzt was Gutes, das ist jetzt dran für dich. Aber ich denke, wir müssen aufpassen, so wie Paulus das ja sagt, dass gerade für junge Christen, die jetzt noch neu im Glauben sind oder vielleicht auch junge Leute, dass wir ihnen nicht zu viele Forderungen und Regeln so überstülpen wollen. So, du bist jetzt Christ, du musst jetzt das und du darfst jetzt nicht mehr das und du machst jetzt deinen Sabbat und das und das und das. Es können aus diesen Forderungen nämlich gleich eine Überforderung werden, ja? Dass die Leute sagen, also boah, nee, das schaffe ich nicht. Ich kann doch das nicht alles machen. Ich denke, da müssen wir auch irgendwo eine gesunde Mitte finden. Natürlich zwischen völliger Freiheit, ach ja, du bist ja als Christ, du darfst alles machen, oder eben zwischen auch gewissen Leitplanken, vor allen Dingen des Neuen Testaments, die Jesus uns natürlich auch vorgibt, was wir vielleicht besser nicht machen sollten, um die Leute nicht zu überfordern und immer wieder abzuwägen. Ist es einfach, diese Mitte zu finden? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist immer wieder eine Herausforderung, auch im Leben von jedem Einzelnen. Es ist ein ständiges Austarieren. Soll ich jetzt oder soll ich jetzt nicht? Oder wo ist es jetzt richtig? Aber genau deshalb ist es ja immer so wichtig, was wir immer eigentlich in jeder Predigt betonen, dass es wichtig ist, Zeit zum Gebet zu nehmen, Zeit in der Bibel lesen, also im Wort zu bleiben, in der Bibel zu lesen, damit Gott zu uns sprechen kann und uns da helfen kann, wo diese Leitplanken bei mir im Leben sind und wo ich hin darf und wo ich nicht hin darf. Aber eins steht auf jeden Fall fest. Als Christen sind wir frei geworden. Paulus schreibt ja in Vers 20, mit Christus gestorben. Das bedeutet für ihn, mit Christus gestorben, wir sind frei geworden durch Christus, durch seinen Tod. Wir sind frei geworden von den Ansprüchen und Regeln dieser Welt. Das betont ja auch Paulus da, der sagt, vergisst es, haltet euch nicht an diese ganzen Regeln und Maßstäbe dieser Welt. Unser Heil hängt eben nicht länger an äußerlichen Maßstäben und Regeln, sondern einzig und allein an unserem Glauben an Jesus. Oder wie es Luther formuliert hat, solus Christus, nur Jesus allein. Bringt die Errettung, bringt die Erlösung für uns. Nur Jesus allein. Und eben nicht, Jesus reicht nicht. Wenn ihr einen Satz heute aus dieser Predigt mitnehmen wollt, dann empfehle ich euch einfach diesen drei Wörter. Jesus allein reicht. Punkt. Jesus allein genügt. Mehr brauchen wir nicht. Punkt. Wir müssen aufpassen, dass wir uns durch nichts von dem ablenken lassen. Paulus hat sie angesprochen, nicht durch angebliche weise philosophische Fragen. Aber hast du mal überlegt, wie das und das war? Und, ach, und das mit der jungfräulichen Geburt und sowas, das muss man doch hinterfragen. Und hier und da so viele, ganz viele Fragen, wo dann plötzlich die uns davon abbringen wollen, von unserem Glauben. Oder eng verbunden heutzutage auch irgendwelche esoterischen Methoden und so angebliche Wege zu kosmischer Weisheit oder wie auch immer man das nennt, ich kenne mich da gar nicht so aus. Das sind falsche Versprechungen von anderen Mächten. Und da ist man schneller drin, als man denkt in solchen Dingen. Ja? Einfach mal so ein Beispiel, was ich mal so erlebt habe, das ist schon 15 Jahre oder sowas her, da habe ich noch in Heilbronn gelebt. Da habe ich irgendwie mal, ich weiß nicht, hatte ich vielleicht Rückenschmerzen oder so, habe ich mal ein paar Krankengymnastik verschrieben bekommen vom Arzt. Und dann bin ich dahin und dann, klar, so ein bisschen getastet. Und, oh, sie sind überall verspannt und so. Ach, wissen Sie was, ich hätte da was. Es gibt da so eine Art von Yoga und da macht man so Lockerübungen und so. Ich weiß jetzt nicht, ist es Kundalini-Yoga oder Hatha, irgendein Yoga. Und dann wups, hat es mir eine CD in die Hand gedrückt. Nee, gucken Sie sich das mal an und machen Sie das mal. Habe ich damals gedacht, ja gut, okay, gucke ich mir mal an. Dann habe ich mir nur mal durchgelesen, was da so drin stand. Und da stand halt auch einfach gleich so diese geistlichen Hintergründe. So tatsächlich stand da einiges mit drin. Da habe ich irgendwie sofort gemerkt, boah, was da alles dahinter steckt und so. Da geht es nicht um irgendwelche Lockerungsübungen, sondern einfach, das sind tatsächlich so fernöstliche Übungen, die aus diesen buddhistischen Dingern oder sowas da rausgekommen sind. Und dann hatte ich nochmal eine Sitzung bei der, und dann habe ich die CD wieder mitgebracht, habe gesagt, und, haben Sie das ausprobiert? Und dann habe ich gesagt, nee, und habe da ganz offen und ehrlich gesagt, also ich muss sagen, ich bin Christ, und wie ich mir das angeschaut habe, oh nee, habe ich gedacht, die wird jetzt bestimmt sagen, der ist ja blem. Nee, aber die scheint es kapiert zu haben, und dann hat sie gesagt, ja gut, okay, dann eben nicht. Also ich glaube, die wusste da schon noch ein bisschen, was dahinter steckte. das war schon irgendwie ein Versuch, mich da so in diese Richtung zu drängen, so, ach, probier es doch mal aus und ist doch alles nicht so schlimm und jetzt mach mal diese Übungen und dann, damit saugst du quasi auch den Rest mit auf. Ja, die Übungen sind vielleicht nicht schlecht, ja, ein paar Lockerungsübungen, aber dazu brauche ich dann vielleicht einfach kein Yoga, ja, sondern die kann ich mir vielleicht auch irgendwie so irgendwo anders herholen, ohne diese ganzen Dinger hinten dran. Also ich glaube, bei uns hier in Deutschland, in Europa, ist es ganz stark dieses Esoterische, was uns so auferlegt wird, was uns da so ganz oft, ganz schnell irgendwie so abdrängt. Ich sage mal, in anderen Kontinenten sind das andere Dinge. Ja? Wir haben ja, was haben wir vertreten? Afrika haben wir vertreten, Südamerika. Das sind eben ganz andere okkulte Praktiken einfach so, die sich da so einschleichen und die sich dann auch gerne so vermischen, ja, so mit dem Christentum. Also zum Beispiel so Dinge mit den, meine toten Vorfahren befragen und solche Sachen, ja. Das wird dann irgendwie so in Verbindung gebracht mit dem Christentum und dann, ja, frage ich doch mal meinen Opa, was der davon hält und solche Sachen, ja. Und schwuppsdiwupps sind wir da irgendwo drin, in einem Ding, das uns dann einfach, boah, wo wir einfach plötzlich in okkulten Praktiken drin sind, weil das halt so, oh ja, das hat man schon immer so gemacht und das ist doch gut. Und da kriegt man ja Weisheit und so, ja. Also, wir müssen da wirklich aufpassen. Und der dritte Punkt, wo wir aufpassen müssen, das hat ja Paulus ganz stark betont, nicht durch strikte Gebote und Vorschriften, die uns zur Last werden, anstatt uns in der Freiheit wachsen zu lassen, was ja unser Ziel ist. Also passt auf, welche Vorschriften und so ihr euch gebt. Passt auf, dass er nicht da in diese eine Richtung total abdrängt, zu gesetzlich zu werden. Ich glaube, da darf jeder von uns gerne mal drüber nachdenken. Jetzt so gebe ich euch mal so als Hausaufgabe mit für diese Woche, mal drüber nachzudenken, wie es in deinem Leben so ist. Ja? Was bringt dich vielleicht ab oder wo bist du vielleicht zu sehr in deinen Regeln drin? Willst du die auch anderen aufstülpen und willst sie, wie diesen Käfig da, willst du die Leute so in so einen Käfig reinquetschen und so? Und, oh, wenn du da drüber hinausgehst, dann bist du kein guter Christ mehr oder so. Also denk da einfach mal drüber nach, geh da mal ins Gebet. Ich finde es ganz, ganz arg wichtig, sich mal damit zu beschäftigen. Das ist das, was ich hier tatsächlich aus diesem Text mitnehme und möchte ich euch einfach einladen, darüber mal nachzudenken. Ja, ich bete noch zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir auch aus diesem Kolosserbrief vieles mitnehmen dürfen. Herr, ich danke dir für diese Freiheit, die wir erleben dürfen durch Jesus Christus. Wenn wir ihn in unser Leben lassen und ihm einfach unsere Schuld anvertrauen, ihm einfach sagen, hier ist die ganze Schuld. Wir geben sie dir und du hast sie ans Kreuz genagelt, diese Schuldscheine. Und danke, dass du uns da führst, dass du uns da leitest und dass du uns in die Freiheit führst, Vater im Himmel. Und es hat noch viel mehr Aspekte als das, was wir jetzt eben gehört haben. Aber ein wichtiger Aspekt ist eben, wir wollen uns nicht verführen lassen von irgendwelchen weltlichen Dingen, die uns nur vom Zentrum von Christus abbringen lassen. Wir wollen immer schauen, wo bist du, Jesus? Wo bist du in unserem Zentrum? Wenn wir diesen Blick haben, Vater, dann weiß ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich bitte dich einfach, bei jedem zu uns zu sprechen, in unser Leben reinzusprechen, uns zu zeigen, was ist richtig, was ist falsch, wo sind wir verführt, wo sind wir auf dem richtigen Weg, Vater. Ich danke dir, dass wir da wirklich auf dich zählen dürfen und dass du unser liebender Vater bist. Amen.